Mikros Dynamis, eine kleine Kraft. Herzlich willkommen an alle Hörer. Schön, dass Sie sich heute für unser Programm entschieden haben. Heute geht es um Israel. Als sich mein Vorgesetzter heute von mir und meinen Kollegen verabschiedete, stand er kurz vor der Abreise nach Israel. Dort besuchte er seinen Sohn, der während seines Studiums für längere Zeit ins Ausland ging. Nach Israel. Er möchte Diplomat werden. Mein Chef sagte noch, nach Jerusalem geht man zum Beten, nach Haifa zum Arbeiten und nach Tel Aviv zum Leben und Feiern. Israel, dieses Land im Nahen Osten, was in seiner Größe mit Sachsen-Anhalt oder Hessen vergleichbar ist, zieht viele Menschen an. Es bietet drei Klimazonen, Wüste, Bergland und die Küstenebene. Die Bevölkerung Israels liegt bei 8,6 Millionen, 75% davon sind Juden, 21% Araber. 17% der Gesamtbevölkerung sind Muslime und es gibt immerhin 1,9% Christen. Als wichtige Medien sind die 8 Programme des staatlichen Rundfunks Kol Israel zu nennen. Kol Israel bedeutet Stimme Israels. Daneben gibt es den Militärsender Galei Zahal, kommerzielle Rundfunkstationen und auch Piratensender. Nach Jerusalem geht man zum Beten, nach Haifa zum Arbeiten und nach Tel Aviv zum Leben und Feiern. Mein Chef besucht in Israel seinen Sohn und auch diese drei Städte. Während er dort unterwegs ist, besucht ein junges Ehepaar aus Jerusalem Freunde und Verwandte in Deutschland. Vor 2 Jahren gingen Julius und Rita, ein junges Ehepaar vom Schwarzwald, nach Jerusalem. Wie es ihnen seit dem Umzug ergangen ist, das erfahren Sie im aktuellen Mikros Dynamis Interview. Mein Name ist Alexander Schmidt.
Mikros Dynamis.
Eine kleine Kraft.
Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zum aktuellen Interview. Dieses Mal mit Julius und Rita. Ja, ich möchte euch einfach willkommen heißen. Ihr seid soeben angekommen am Nürnberger Airport von Tel Aviv. Herzlich willkommen hier in Bayern. Meine erste Frage vielleicht an dich, Rita. Wir haben uns das letzte Mal vor knapp 2 Jahren unterhalten. Und da hast du mir in dem Interview damals erzählt, dass du vorhast, wenn du nach Jerusalem angekommen bist, um dort zu leben, mit deinem Mann und Familie, dass du dort dich mit anderen Frauen irgendwie unterhalten möchtest und irgendwie rausfinden möchtest, wo man die besten Lebensmittel bekommt, wo der beste Bäcker ist und Metzger und so weiter. Wie ist denn das für dich damals abgelaufen?
Ja, also zum einen fällt mir jetzt mal spontan ein, war auf jeden Fall schön, dass man Glaubensgeschwister vor Ort hatte. Man hat natürlich schon so dies und das mal auch gefragt und die konnten einem auch vielleicht preislich einfach auch sagen, wo es dann doch wieder besser ist einzukaufen. Ich habe es eher dann doch wieder auf die eigene Faust dann versucht, so rauszubekommen. Ich bin dann am Anfang, wo wir noch kein Auto hatten, mit einem leeren Kinderwagen losgezogen und bin mit vollgepacktem Kinderwagen wieder zurückgekommen. Das war schon eine ziemliche Tortur. Aber das Einkaufen an sich war für mich anfangs ein Stress, muss ich sagen. Man muss sich einfach neu einfinden, ist klar, wo steht was. Die hebräischen Zeichen irgendwie versuchen zu entziffern, was ist jetzt damit gemeint, was ist das überhaupt? Und an die Preise musste ich mich natürlich auch erstmal sehr stark gewöhnen, weil da ziemlich viel, das Doppelte oder Dreifache sogar, kostet an Lebensmitteln.
Und wo hast du dann eigentlich eingekauft? Mehr in Supermärkten oder auf dem Markt in der Stadt oder wie ist das dann abgelaufen?
Ja, natürlich wäre mein Wunsch schon auf jeden Fall gewesen, jede Woche da auf diesen Machane Yehuda-Markt einkaufen zu gehen. Aber das ist gerade am anderen Stadtteil, wo von unserem Wohnort her gesehen. Und deswegen, das ist einfach, wir haben jetzt mittlerweile auch ein Auto, aber es ist einfach schlecht mit Parken und man zahlt dann immer so viel. Und ich bin dann einfach bei uns im Industriegebiet da, 10 Minuten entfernt, fahre ich eigentlich dann regelmäßig jetzt in so einen Supermarkt und so ein größerer Supermarkt, der ist eigentlich schon gut sortiert und viel Auswahl und genau, ist ganz gut.
Und wo liegt eure Wohnung in Jerusalem? Wie kann man das denn beschreiben?
Ich würde sagen Südost-Jerusalem. So.
Ja, also umgeben von ein paar arabischen Stadtteilen, die früher mal arabische Dörfer waren, bevor sie so zur Stadt eingemeindet wurde. Und unser Stadtteil ist eigentlich, wenn man so rein politisch betrachtet, auch hinter der grünen Linie, also was erst nach dem Sechstagekrieg 1967 mit dazu kam zu israelischem Staatsgebiet und da international umstritten ist, aber die Häuser wurden dann in den 70er Jahren gebaut. Ist eigentlich sehr schön gelegen, südlich der Altstadt, auch dann in paar Gehminuten Entfernung hat man eine schöne Promenade, wo man einen herrlichen Blick hat auf den Tempelberg und auf die Altstadt von südlicher Seite und auf den Ölberg. Und auch ein recht gutes Auskommen auch mit den arabischen Nachbarn aus den Nachbarstadtteilen, wo auch eigentlich so ein guter Umgang miteinander ist, auch zwischen jüdischer und arabischer Bevölkerung. Man geht auch da einkaufen bei der Araber dann in der Läden, mal am Schabbat, wenn dann die jüdischen Supermärkte zu haben. Oder fahrt da auch mal durch. Und das ist eigentlich so ein recht gutes Miteinander.
Ihr habt mir erzählt, ihr habt Zuwachs bekommen und euer viertes Kind wurde dort in Jerusalem geboren oder vielmehr in der Gegend. Erzählt mal, wie habt ihr das Krankenhaus ausgesucht? Wie lief das ganz praktisch? Habt ihr als Deutsche dort in Israel, ja, wie war das einfach für euch? Erzählt mal eure Eindrücke bitte.
Ja, also es gab eigentlich so einen Auftakt zu dem Ganzen. Es gab auch noch ein längeres Nachspiel, also was jetzt auch noch nicht zu Ende ist, was jetzt die Formalität und die Bürokratie angeht. Ja, zuallererst muss man dazu sagen, wir haben halt eine Langzeit-Auslandskrankenversicherung, wo eigentlich nur Notfälle mit eingeschlossen sind. Das heißt, wir haben diesen Geburtsfall jetzt da auch nicht mit drin und müssen daher das auch privat bezahlen. Das heißt, die Finanzen haben auch eine größere Rolle gespielt bei der Krankenhausauswahl. Und was allein schon die Krankenhäuser in Jerusalem angeht, gibt es auch große Preisunterschiede. Wenn man jetzt zu einem katholischen, arabischen Krankenhaus geht, da zahlt man so an die $2,000 für eine reguläre Geburt. Auf der anderen Seite wiederum bei jüdischen Krankenhaus in der Weststadt von Jerusalem, da haben sie uns mal so einen Preis von $10,000 gegeben. Wobei man das bestimmt auch noch dann ein bisschen runterhandeln hätte können. Aber das waren mal so die grobe Preisvorstellung. Und da wir ja im Süden von Jerusalem leben, und auf dem Weg Richtung Bethlehem, haben wir uns dann auch mal schlau gemacht. Und wir hatten auch von Freunden gehört, dass es in Bethlehem auch die Möglichkeit zur Geburt gibt und dass das eigentlich auch nicht schlecht ist. Die hatten da auch eigentlich eine gute Erfahrung gehabt. Und so haben wir uns dann auch entschieden, dort in das sogenannte Holy Family Hospital zu gehen, was von einem Malteserorden dort aufgebaut wurde und was dann auch deutlich günstiger war.
Ja, genau. Nee, das war ganz gut, weil, wie Julius schon gemeint hat, wir haben ja auch schon Bekannte gehabt, die auch schon dort waren. Die Frau hat zwei Kinder dort entbunden und wir haben auch viele Fragen dann an sie vorab gestellt und es hörte sich alles ziemlich gut an und ach, warum nicht? Es war ganz gut. Wir waren ziemlich ruhig drüber und haben uns dafür entschieden. Wir haben auch ein paar Untersuchungen noch vor der Geburt dort gehabt und das hat alles einen guten Eindruck auf uns gemacht. War alles ziemlich professionell auch. So, man denkt halt irgendwie so im Orient, wer weiß, was auf einen da so zukommt. Und vor allem, das muss ich jetzt mal kurz bemerken, also mir ist aufgefallen, die Ärzte haben sich wirklich Zeit für einen genommen. Man durfte Fragen stellen, so viel man wollte und die hatten Zeit für einen. Das hat man in Deutschland oft halt nicht. Oder oft habe ich den Eindruck in Deutschland, dass die Ärzte dann schon wieder gleich zum nächsten Patienten müssen, leider.
Also hast du dann nicht mehr drüber nachgedacht, vielleicht nach Deutschland zu gehen und dort das Kind zur Welt zu bringen? Oder habt ihr euch dann einfach dafür entschieden, für Bethlehem, für dieses Krankenhaus dort?
Nachgedacht habe ich tatsächlich darüber. Es lag nämlich genau perfekt vom Zeitpunkt mitten in den Semesterferien von Julius. Und wir hätten gut 6 Wochen vor der Geburt, wo man noch fliegen darf, auch noch nach Deutschland gehen können. Und hätten auf jeden Fall die Geburt auch in Deutschland machen können. Aber dann haben wir überlegt, jetzt das ganze Geld auch für den Hinflug und Rückflug und der ganze Umstand vor allem, was damit verbunden ist mit den Kindern. Wir haben uns dann einfach dafür entschieden, nach Bethlehem zu gehen und hier vor Ort zu entbinden.
Sie hören Mikros Dynamis und das aktuelle Interview mit Julius und Rita, einem jungen Ehepaar, das in Jerusalem lebt. Ich möchte Ludwig Schneiders Büchlein 100 Fragen an Israel, welches im Hensler Verlag erschienen ist, zitieren. Welche Bezeichnung ist gültig, Israel oder Palästina? In meiner Bibel wird Israel Palästina genannt. In der Bibel wird Israel garantiert nicht Palästina genannt. Allerdings findet man in manchen Bibeln im Anhang Karten, auf denen steht Palästina zur Zeit des Alten Testamentes und Palästina zur Zeit des Neuen Testamentes. Erstens gehört dieser Anhang nicht zur eigentlichen Bibel und zweitens ist diese Bezeichnung eine Geschichtsverfälschung, die unbedingt korrigiert werden sollte. Denn weder zur Zeit des Alten Testaments noch zur Zeit des Neuen Testaments gab es in diesen Grenzen ein Land und Volk namens Palästina. Erst im Jahr 135 nach Christus nannte der als Judenhasser und Christenverfolger in die Geschichte eingegangene römische Kaiser Hadrian Israel bzw. Judäa in Palästina um, was die griechische Bezeichnung für das Land der Philister war, die bei Gaza und Gat herrschten, ursprünglich aber aus dem Inselgebiet der Ägäis stammen. Mit dieser Bezeichnung der Feinde Israels wollte der römische Kaiser nach seinem Sieg über den jüdischen Bar Kochba-Aufstand erreichen, dass man des Namens Judäa Israel nimmermehr gedenke. Er sollte nicht recht bekommen, die Juden und Israel überlebten sogar sein römisches Imperium.
Genau, also nach der Geburt, es verlief alles gut. Wir haben auch da wirklich so die Hand Gottes auch gesehen, halt einfach vom Zeitpunkt her, weil wir davor sehr krank waren in der Familie und waren sehr froh, dass es sich auch um einige Tage verschoben hat. Und dann auch Glaubensgeschwister dann dort vor Ort auch gerade zu dem Zeitpunkt auch die Luft hatte, um da auf unsere Kinder aufzupassen. Ja, und was ich halt auch noch interessant fand oder ja ein bisschen abenteuerlich und auch mit viel Neuem verbunden, war so die ganze Bürokratie dann im Nachhinein, um an den deutschen Reisepass dann zu kommen. Also es wurde dann halt eben von diesem arabischen Krankenhaus in Bethlehem wurde dann die Geburtsurkunde ausgestellt. Mit der musste man dann zu der palästinensischen Autonomiebehörde, zu deren Innenministerium, weil das alles sich in Bethlehem abgespielt hat, in der A-Zone vom Westjordanland, wo die Palästinenser eben dann auch die Verwaltungshoheit haben. Musste dann dort im Innenministerium eine neue Geburtsurkunde dann ausstellen lassen. Die musste dann vom palästinensischen Außenministerium dann beglaubigt werden in Ramallah. Und das musste dann nochmal wiederum beglaubigt werden vom deutschen Vertretungsbüro in Ramallah. Und mit dieser Geburtsurkunde dann, die dann mehrere Stempel und Unterschriften hatte, da konnte man dann nach Tel Aviv zur deutschen Botschaft dann gehen, um dann den Reisepass zu beantragen. Das war schon interessant eigentlich so, diese ganzen Wege, ja. Ja, und jetzt haben wir auf jeden Fall auch noch die Geburtsurkunde, die deutsche Geburtsurkunde vor uns. Da müssen wir mal noch sehen, dann, wie dann die Ortsgemeinde, dann, wo wir jetzt unseren Wohnsitz hier haben in Deutschland, dann in Nordrhein-Westfalen dann reagiert, wie sie dann mit dem Fall umgehen.
Also war das mit der Geburt eurer anderen Kinder hier in Deutschland denkbar einfacher?
Ja, allerdings, das kann man so sagen.
Wie ist das? Musstest du deine Kochkunst irgendwie an den Markt oder an die Lebensmittel dort anpassen? Gab es da irgendwie nennenswerte Veränderungen für dich als Mutter?
Nennenswert würde ich jetzt nicht sagen, aber ich persönlich finde es einfach interessant, neue Rezepte auszuprobieren und einfach dort vor Ort kommt man einfach auch besser vielleicht an bestimmte Gewürze als in Deutschland. Und ich habe dann doch zwischendurch auch mal gerne was Orientalisches oder Israelisches, Arabisches dann mal ausprobiert.
Was hast du da ausprobiert?
Ja, wir haben mal so ein Kochbuch in Deutschland noch geschenkt bekommen. Das heißt Jerusalem-Kochbuch. Und das gefällt mir echt gut. Da sind viele tolle Rezepte drin. Ich kann es nur empfehlen. Zum Beispiel fällt mir jetzt spontan einmal überbackene Aubergine mit bestimmten Gewürzen und so einer Tahini-Soße darüber. Also das mochte ich eigentlich ganz gerne. Und die Kinder, die gucken dann immer und meinen, was ist denn das? Und aber ich möchte schon, dass sie sich auch daran gewöhnen, einfach auch mal was Neues auszuprobieren. Oder ja.
Wenn ihr in Jerusalem unterwegs seid, in der Altstadt zum Beispiel, was kann man sich da zu essen holen? Also bei uns gibt es ja verschiedene Fast-Food-Ketten. Man kann sich Burger holen, Döner und dergleichen. Wie ist es eigentlich in Jerusalem?
Es wird viel Hummus gegessen, das lieben die dort. Das ist so eine Kichererbsenpaste oder ja. Ich denke, das ist mittlerweile auch in Deutschland schon ziemlich bekannt durch das ganze vegetarische, vegane Denken. Dazu viel Pita-Brot gibt es auch überall, an jeder Ecke fast. Ja, Falafel ist ganz klar, das kennt ja auch wahrscheinlich jeder Tourist, der mal in Israel war, als Imbiss. Ja, was fällt dir noch dazu ein?
Pita mit irgendwas.
Pita, ja. Pita-Brot, frisches Pita-Brot und dazu halt irgendwas Vegetarisches hauptsächlich. Damit sind die schon ganz zufrieden.
Shawarma.
Shawarma ist dann eher, aber das ist dann auch ziemlich teuer. Da zahlst du, in der Altstadt zahlst du für einen Shawarma, das ist bei uns der Döner sozusagen, 10 Euro pro Stück. Und das ist ganz schön deftig, würde ich sagen.
Alles, was Fleisch mit Fleisch zu tun hat und so, wird dann sehr, sehr teuer, dann ja, sehr schnell. Mhm. Ja, wenn Fleisch und es nicht einfach nur eine vegetarische Mahlzeit ist und nur Gemüse und Brot dabei ist, dann wird es recht schnell dann auch wieder teurer. ist doch Lammfleisch, oder?
Ja, oder ist, es ist aber das wird Fleisch, dann, oder? Nein, das, was wir damals gekauft haben, das war Hähnchenfleisch, ganz normales Hähnchenfleisch. Ja, also, ja. Lammfleisch kann ich ja noch verstehen, aber...
Fleisch ist
das war einfach nur Abzocke von Touristen und da stand die Schlange, weil die konnten nicht, weiß man, ist darauf angewiesen und dann machen die solche Preise, 39 Schekel, ja super.
Wie viel ist das umgerechnet?
Ja.
Knapp 10 Euro, ja. Ja, also 42 Schekel aktuell. Der Kurs ist
4,27
Euro. 10 Euro, ja.
Herzlich willkommen an alle Hörer, die noch eingeschaltet haben und zu uns dazugekommen sind. Sie hören ein Interview mit Julius und Rita. Und jetzt möchte ich wieder aus Ludwig Schneiders Büchlein 100 Fragen an Israel zitieren. Kennen Juden auch Gottes Gnade? Auf der Grundlage der Tora, also der 5 Bücher Mose und der Propheten, wurzelt die göttliche Gnade in der unbegrenzten Liebe Gottes. Der Widerstreit zwischen der strafenden Gerechtigkeit und der verzeihenden Gnade ist laut Talmud dadurch behoben, dass die Erstere der Letzteren unterordnet sei. Die strafende Gerechtigkeit dient dazu, den Sünder zu reumütiger Umkehr auf den rechten Weg zu bringen, 2. Mose 34, 6 und 7. Doch nach jüdischem Verständnis setzt Gottes Gnade erst dann ein, wenn der Mensch ernsthaft nach der Gerechtigkeit Gottes strebt. Das Wollen des Menschen ist also die Voraussetzung für den Empfang der Gnade. So lässt Gott seine Gnade und Barmherzigkeit walten, um der Väter willen, 5. Mose 4, 31. Im Neuen Testament lässt Gott seine Gnade walten, um Jesu willen.
Wie ging es eigentlich damals vor sich, als ihr die Wohnung gesucht habt und ja, in welchen Quellen habt ihr gesucht oder habt ihr private Kontakte dort gehabt? Wie seid ihr in eure Wohnung gekommen?
Ja, wir sehen auch wirklich Gottes Hand so da drin. Wir haben es ja so geregelt, dass ich 5 Wochen früher gegangen bin und dann nochmal nach Deutschland zurückgeflogen bin, aber diese 5 Wochen halt eben genutzt habe, um nach einer Wohnung zu schauen. Ich habe da auch einige angeschaut. Weiß es nicht mehr genau, ich denke, das waren so zwischen 5 und 8 Wohnungen oder so, die ich da angeschaut habe. Und ja, die Wohnung, wo wir jetzt letzten Endes leben, schon bald 2 Jahre, hat eigentlich auf Anhieb so geklappt, war gut mit dem Vermieter. Er konnte nicht viel Englisch, aber wir haben uns so ein bisschen mit Hand und Fuß verständigt. Also er war er ist Jude und eben mehr Hebräisch und oder nur Hebräisch halt hauptsächlich. Seine Frau spricht mehr Englisch. Ja, es war interessant. Also es war übers Internet, über so eine Immobilienseite. Wir hatten uns so ein Preislimit gesetzt gehabt. Das war dann so, dass das genauso in diesem Rahmen auch war dann und wir das einfach auch so als so eine Führung sehen.
Und, ja, und im Nachhinein?
Genau,
das musst du auf jeden Fall noch erwähnen.
Ja, im Nachhinein hat sich eben herausgestellt, es war dann noch ein gewisser, so ein Instandhaltungsbetrag. Das ist irgendwie ein besonderer, es ist ein interessanter Vertrag, also versteht man auch nicht so ganz. Aber es gibt so einen Instandhaltungsbetrag, den soll man sich jeden Monat zur Seite legen, also es sind so knapp 35 Euro. Von diesem Betrag darf man auch Kleinreparaturen machen, selbstständig, wenn man irgendwas verbessern will oder so. Aber wenn man den nicht in Anspruch nimmt, dann muss man den am Jahresende dann oder nach einem Ablauf von einem Jahr, muss man den dann auch in der Gesamtsumme dann oder in dem, was halt noch übrig bleibt aus diesem Geld, muss man dann halt auch an Vermieter dann auch zahlen. Und es war für uns auch halt interessant dann eigentlich, dass dieser Extrabetrag dann nicht unbedingt erwähnt war, auch in der Hausausschreibung oder in der im Wohnungsinserat. Und das halt dementsprechend auch genauso an dieser Obergrenze auch, also in unserem Suchkriterium halt auch war dann, wo wir damals gesucht haben auf dieser Seite. Und so verstehen wir uns eigentlich auch recht gut dann mit dem Vermieter. Wir haben dann guten Kontakt und der hat uns auch schon Mobiliar und sowas gebracht. Also das war auch sehr, sehr interessant auch so einfach mal, ja, wieder ein Einblick, ein neuer Einblick und neue Perspektive auch wieder auf die Kultur und auf die Leute und auf die israelische Gesellschaft.
Ja, vor allem eines Abends, das war so eine Hauruck-Aktion.
Spontanaktion.
Der kam abends um 16:30 oder was, stand er vor der Tür. Julius war noch nicht zu Hause von der Schule und meinte, ja, er ist jetzt da wegen dem Schrank, über den wir ja vor kurzem gesprochen haben. Ja, ich sag, Julius ist nicht da. Ja, ist kein Problem, er setzt sich in den Garten und wartet. Okay, dann kam Julius und ja, gut, wir sind weiterhin interessiert am Schrank. Okay, ja, dann fahren wir mal rüber und gucken uns den mal an. Wir hatten damals halt noch kein Auto und dann sind wir halt mit allen drei Kindern ins Auto und sind zu seinem Stadtteil rübergefahren. Das war, glaube ich, eine halbe Stunde Fahrzeit.
Mit was?
Mit seinem Auto. Dann standen wir halt in dieser Wohnung, wo der Schrank war, den er uns angeboten hatte. Das war so ein gebrauchter, alter, guter Holzschrank. Ja, wir sagen halt, wir nehmen ihn. Ja, dann werden wir ihn jetzt auseinanderbauen. Okay. Und dann haben wir da, ich glaube, bis 10 Uhr abends haben wir da verbracht. Also ich bin dann halt, ich hatte kein Geld dabei, ich habe jetzt nicht damit gerechnet. Wir wollten essen, die Kinder hatten Hunger. Gut, Gott sei Dank war in der Nähe ein Spielplatz. Ich bin dann halt hin und habe noch was zum Essen gekauft. Und das war halt auch so ein Erlebnis. Und
das Interessante war auch, wie wir den dann zurücktransportiert haben zu unserer Wohnung, diese Fahrtstrecke von einer halben Stunde. Also es war sein, mit was kann man es vergleichen? Ja, es ist ein gewöhnliches Auto. Sechs dann halt unterwegs waren, dann wir als Familie und er dann. Und wir haben halt diesen, also es war schon ein richtig massiver, großer Schrank. Wir mussten die unterste Leiste noch weglassen, damit er überhaupt bei uns reingepasst hat. Und hat so eine Breite von 3 Meter. Und den haben wir dann irgendwie mit allen Teilen, plus uns dann halt dann, also das komplette Bretterwerk dann halt auf dem Dach bei ihm draufgespannt. Und den Kofferraum vollgestopft und haben dann halt alles drum und dran dann halt so. Er war auch so nicht ganz sicher, ob wir das schaffen, aber ich habe gesagt, ja, wir beten noch. Und dann sind wir dann zurückgefahren zu uns und sind dann ganz langsam so im Schneckentempo dann zu uns gefahren und sind dann gut angekommen. Ja.
In der Zeit, wo Julius dann mit dem Shimon, heißt er, der Vermieter, den Schrank auseinandergebaut hat, musste ich im Auto sitzen und auf die Teile, die schon rausgebracht wurden, aufpassen. Es ist nämlich die Regel in Israel, dass so Holzstücke, Möbel, Kleider, die einfach an der Straße stehen, dass man die einfach mitnehmen darf. Das ist so eine Art,
wie Sperrmüll sagt man? Halt.
Sperrmüll, dann, genau. Also das war halt für mich auch...
Da haben sich auch schon Leute interessiert dann auch für die Teile, die wir rausgebracht haben.
Ja, ich musste
dann
2-3 Mal Leuten schon sagen, nein, das ist privat. Naja. Ja, ich meine, halt mit der Wohnung, finde ich, ist es noch nicht fertig, weil da wollte ich eigentlich noch einfügen oder ich wollte, dass Julius das dann sagt oder ich hätte es eingefügt. Es war auf jeden Fall eine große Gebetserhörung. Ja. Also ich meine, oder hast du das erwähnt?
Ja, ich habe schon gesagt, dass diese, das Gottes Führung halt
ja, also es war echt eine, überhaupt, so, ja. Die, weiß nicht, das will ich auf jeden Fall, dass das drauf kommt. Das ist halt mit Garten, mit einem kleinen Gärtchen, hinten Wald, das ist eine Gebetserhörung, anders kann man das nicht sagen. Weil in Jerusalem sowas zu finden, das ist schon was Besonderes. Ja.
Hören Sie jetzt das israelische Lied Sheir Sameah, ein Lied der Freude.
Oh,
Sie hören Mikros Dynamis und das Interview mit Julius und Rita, einem deutschen Ehepaar, das vom Schwarzwald nach Jerusalem gezogen ist. Und wieder zitiere ich 100 Fragen an Israel aus einem Buch von Ludwig Schneider. Jüdische Hochzeiten sind Volksfeste. Wer nur die biederen deutschen Hochzeiten kennt, bei denen man wohlgesittet die Kirche besucht und sich anschließend im engen Freundeskreis trifft, der kommt in Israel aus dem Staunen nicht heraus. Nicht nur, dass die jüdischen Hochzeiten in Israel bei 500 Besuchern erst anfangen, sie dauern bei religiösen Juden um der sieben Segen willen auch 7 Tage. Da es in Israel keine standesamtliche Trauung gibt, sondern nur die Rabbinatsehe, läuft alles sehr religiös ab. Unter der Tschuppa, dem auf 4 Stangen aufgespannten Gebetsmantel, wird das Paar vom Rabbiner getraut, der ihnen dort den Heiratsvertrag Ketuba vorliest. Zum Schluss muss der Mann ein Glas zerbrechen, weil man auch bei größter Freude an die Zerstörung Jerusalems und des Tempels gedenkt. Solch eine Hochzeit kostet ein Vermögen, denn man mietet zu diesem Zweck einen Hochzeitssaal mit voller Bewirtung. Die Besucher wissen, dass so etwas teuer ist und bringen daher anstelle von Toastern und Vasen Schecks mit. Und was macht das frisch vermählte Paar in der Hochzeitsnacht? Nun, es zählt die Schecks. Mazal Tov.
Wie läuft denn das dort mit deinen Kindern? Also wie verbringst du die Zeit mit ihnen? Tagsüber ist ja Julius an der Universität und du bist zu Hause mit den Kindern. Ja, wie meisterst du diese Herausforderung?
Ich komme schon sehr an meine Grenzen, das muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist klar, wir haben jetzt mittlerweile 4 Kinder und der Älteste ist 5. Das kann man sich, denke ich, gut vorstellen, wie ich das meister. Ja gut, manchmal, ich setze mich dann einfach auf das Sofa und lese denen eine Geschichte vor. Auch wenn der Haushalt stehen bleibt und es viel zu putzen gibt oder andere Sachen, das muss dann einfach sein. Und die Kinder sind dann auch wirklich gleich ruhig und haben gleich ein offenes Ohr.
Schickst du sie nicht in den Kindergarten?
Nee, das wollten wir jetzt nicht. Einfach, also wir finden, der Einfluss ist einfach doch negativ und das wollten wir jetzt eigentlich nicht so gerne. Ich meine, es fällt schon sehr auf. Die israelische Gesellschaft hat das schon, ist schon sehr in diesem Kindergartensystem oder wie soll ich das sagen? Es fällt halt auf, wenn ich vormittags in den Supermarkt gehe mit 3 kleinen Kindern, fragen mich gleich die Leute, ob die Kinder nicht in den Kindergarten gehen oder zumindest die Blicke verraten schon alles. Also ich traue mich schon fast vormittags gar nicht mehr in den Supermarkt mit den Kindern. Und der Spielplatz ist halt leer. Unsere Kinder haben ihn ganz für sich allein sozusagen. Und
was sind so die schlechten Einflüsse auf die Kinder? Was wird da gemacht, was euch als Eltern jetzt nicht gefällt?
Ja, wir sehen einfach teilweise eine Verrohung so von den Sitten und auch eine Respektlosigkeit, was teilweise vorhanden ist, auch bei den israelischen Kindern. Und was auch ein großes Problem ist, sind einfach die ganzen modernen Medien, also wo man schon ab dem Kindesalter oder eben diesem Kindergartenalter auch schon die Laien mit dem Smartphone sieht, die sich dann da an der Bushaltestelle oder dann eben auch im Kreis von der Freunde dann irgendwelche Videos angucken, wo ja auch alles Mögliche dann dabei ist. Und was auch im Judentum leider der Fall ist, dass auch doch manches so Okkultes einfach auch durch den jüdischen Mystizismus mit in der Gesellschaft verbreitet ist, auch an Feierlichkeiten, an Praktiken, allein schon wie der Schabbat auch gefeiert wird, was auch im Großen und Ganzen auch von der Zeremonie her viel auf die Kabbalah, auf den jüdischen Mystizismus zurückzuführen ist. Die Sache ist auch die Frage der Betreuung auch dann. Wir sehen einfach auch, wir haben öfters auch mal so den Einblick dann auch in die Kindergärte, wenn man vielleicht auch mal auf ein anderes Kind oder so aufpasst. Oder ja, wenn mal ein Kind bei uns ist für ein paar Tage und man das dann vielleicht in seinen Kindergarten auch bringt, wo es ist und wie dann dort auch betreut wird. Also dass es teilweise doch, ja, dass öfters auch wenig Herz da dabei ist und natürlich auch ein großer Unterschied ist, wenn die eigenen Eltern dann sich um die Kinder kümmern.
Sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, wir sind am Ende unserer Sendung angekommen. Alexander Schmidt hat Sie durch das Programm begleitet. Wenn Sie diese Sendung nachhören möchten, können Sie gerne über das Kontaktformular mit uns Kontakt aufnehmen. Wir freuen uns über jede Nachricht von unseren Hörern. Wenn Sie möchten, hören wir uns bald wieder. Bis dahin alles herzlich Gute. Tschüss.